Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle mit der Frage, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Wir haben ja schon ein paar Folgen gehabt, in denen wir uns mit KI beschäftigt haben. Aber was eigentlich fehlt, ist mal eine Diskussion um die Grundlagen. Angefangen, was ist überhaupt Intelligenz? Also die müssen wir irgendwie definieren, wenn wir sagen, es gibt künstliche Intelligenz. Brauchen wir auf der anderen Seite auch eine Definition, was kennzeichnet eigentlich menschliche Intelligenz? Naja, und dann wollen wir mal durch die verschiedenen Arten der KI-Systeme gehen, ohne jetzt zu tief einzusteigen. Wird dann sehr schnell auch sehr mathematisch, das werden wir nun mal anreißen. Aber ja, Idee ist, mal einen Überblick uns zu verschaffen, was künstliche Intelligenz überhaupt ist. Steigen wir also ein mit, ja, mit der Definition, was eigentlich Intelligenz ist. Und da haben wir schon das erste Problem. Das ist gar nicht so einfach zu definieren, was menschliche Intelligenz auszeichnet. Also was können wir eigentlich? Denn die Idee bei der künstlichen Intelligenz, bei der KI, ist ja, dass wir Maschinen bauen und entwickeln wollen, die menschliche Intelligenz nachahmen. Vielleicht irgendwann auch mal haben, wobei auch da schon die Frage ist, was heißt Intelligenz haben. Aber das ist so die Idee. Wir wollen Maschinen bauen, die intelligent sind. Jetzt ist natürlich die Frage, was kennzeichnet denn eigentlich menschliche Intelligenz? Also was können wir? Wir können Dinge in unserer Umgebung wahrnehmen. Das kann eine Maschine auch. Die Maschine hat Sensoren. Wir haben, als Mensch haben wir ja Sensoren. Wir können elektromagnetische Strahlung messen. Mit unseren Augen sehen wir das bestimmten Frequenzbereich des Lichts. Das ist ja elektromagnetische Strahlung. Das kann auch eine Maschine und diese Daten dann verarbeiten. Wir können fühlen. Wir haben Tastsinn. Das kann eine Maschine auch. Wir können ja Sensoren an einen Roboter packen oder an eine Maschine, die dann auf Druck reagiert. Wir können schmecken und riechen. Das heißt, also wir sind in der Lage, Moleküle zu erfassen, die in der Luft gelöst sind oder die auf unsere Zunge kommen. Und das löst entsprechende elektrische Reize aus. Auch das kann man einer Maschine beibringen, dass sie also mit entsprechenden Sensoren in der Lage ist, Moleküle zu erkennen. Also Beispiel Kohlendioxidkonzentration messen, können wir jetzt als Mensch zum Beispiel nicht. Also wir riechen kein Kohlendioxid. Das ist schon eine Sache. Da ist die Maschine besser. Aber ist das Intelligenz? Nicht so ganz. Was wir als Menschen sehr, sehr gut können, und da tut sich eine KI sehr schwer mit, ist unsere Umgebung wahrzunehmen und auch auf neue Situationen in unserer Umgebung zu reagieren. Also Kinder können sehr schnell Hunde oder Katzen erkennen, egal in welcher Art und Weise, ob die jetzt im Garten oder sonst irgendwo rumlaufen, ob die in dem Bilderbuch sind. Das ist für eine KI eine riesige Herausforderung und kann die Maschine auch noch gar nicht so lange, das zu erkennen. Und, kommen wir dann auch noch zu, sie weiß auch eigentlich nicht, was Hund oder Katze ist. Also man muss mal aufpassen, was erkennt sie anhand von Mustern? Denn das ist eine Sache, das kann eine Maschine super gut und auch viel besser als wir in großen Datenmengen Muster erkennen. Können wir auch. Also wir können aus Schall, haben wir noch einen Schallsensor, habe ich vorhin noch vergessen, wir können also Schallwellen messen und übersetzen in Sprache oder Geräusche. Auch das kann eine Maschine. Aber zu verstehen, was dahinter steckt, das ist für eine Maschine sehr, sehr schwierig. Also bleiben wir jetzt bei dem Bild der Hunde oder Katzen. Also das ist für eine KI gar nicht so einfach, wenn der Hund dann auf der Wiese ist oder in dem Bilderbuch oder sonst irgendwo, für alle Situationen immer richtig zu identifizieren, das ist ein Hund. Und das ist vielleicht kein schlecht gezeichnetes Pferd oder so, irgendwie sowas. Für uns ist das kein Problem. Das können wir sehr, sehr schnell. Und da tut sich die KI echt schwer. Auf der anderen Seite, wir können rechnen. Also sehr abstrakte Dinge. 2 plus 2 ist 4 und solche Sachen. Auch das ist sicherlich ein Zeichen der menschlichen Intelligenz, dass wir die Mathematik entwickelt haben. Das ist natürlich eine Sache, das kann eine Maschine viel, viel, viel besser und schneller als wir. Also, ich sag mal, kleines 1x1, großes 1x1 geht vielleicht auch noch. Aber eine Wurzel ziehen im Kopf, na, das wird schon schwierig, wenn es nicht gerade eine Quadratzahl ist. Da ist eine Maschine unschlagbar. Aber ist das Intelligenz? Denn sie ist nur schnell. Das ist etwas, da ist unser Hirn einfach nicht drauf ausgelegt und entwickelt, diese Dinge sehr schnell zu. Es gibt Menschen, die können das wahnsinnig schnell, die können auch Dinge dann teilweise auswendig oder können wirklich wahnsinnig schnell rechnen, aber das ist ja eher die Ausnahme. Die meisten von uns würden sich jetzt schwer tun, 178 zu multiplizieren mit 255. Also da, Maschine ist sofort fertig. Und was können wir noch? Und das ist immer so das, was so die höchste Stufe, will ich es mal nennen, der menschlichen Intelligenz in diesem Kontext, Kreativität. Also wir schaffen Kunst, wir schaffen Musik, wir entwickeln innovative Ideen. Das kann man natürlich entgegensetzen. Ja, Moment, das kann doch die KI mittlerweile auch. Es gibt ja mittlerweile KI-Systeme, die Bilder generieren. Diese Systeme, ob das jetzt Midjourney oder ChatGPT oder wie sie alle heißen sind, die generieren ja auch Bilder. Und das Gleiche bei Musik. Es gibt mittlerweile ja Systeme, KI-Systeme, die Musik erzeugen. Sowohl Ton als auch sogar mit Text. Unterschiedliche Musikstile. Ist das nicht Kreativität? Und da muss man, also da wird es dann wirklich philosophisch. Tatsächlich stellt man aber fest, die KI kann das zwar, aber sie versteht es nicht. Woran kann man das merken? Vielleicht ein Beispiel, wenn wir jetzt mal sagen, wir sind kreativ und malen ein Bild. So, wenn wir jetzt, da reichten schon Kindergartenkinder, denke ich, und sagt, das Kind soll eine Uhr zeichnen, die, weiß nicht, 4 Uhr zeigt oder 5:30. Kindergartenkinder, ansonsten das Grundschulkinder kriegen das natürlich hin, die Uhr schon kennen. Wenn wir das der KI sagen, kann man auch gerne mal ausprobieren. Zu Hause, wenn man Zugriff auf verschiedene KI-Bildgeneratoren hat und sagt, mach mal eine Uhr und die soll mal eine bestimmte Uhrzeit zeigen, stellt man fest, die Uhr hat immer 10:40 oder 10:10, wie rum man dann die beiden Zeiger auch nimmt. Warum? Muss man darauf achten, wenn man irgendwie in der Stadt unterwegs ist. Alle Uhren, die es so gibt, die fotografiert werden, haben immer die Zeiger auf der 2 und auf der 10, weil das halt besonders ansprechend aussieht. Ne? Man sieht halt die Uhr, die beiden Zeiger, ne? Zeigen weit nach oben, hat so eine etwas positive Wirkung. Und weil die KI nur diese Uhr kennt und sonst keine Uhren, versteht sie es nicht. Also man merkt in dem Fall genau, sie versteht überhaupt nicht, was sie da macht. Sie setzt nur Pixel aneinander. Wie das funktioniert, kommen wir gleich zu. Aber das sind so die Grenzen, bei denen man sagen muss, das ist nicht kreativ. Das wirkt zwar kreativ, aber echte Kreativität ist das nicht. So, jetzt bräuchten wir in der nächsten Stufe mal einen Neurowissenschaftler und vielleicht auch nochmal jemanden, der tief in den Grundlagen der KI ist und mit den beiden mal diskutieren, wo da die Grenzen sind. Und die KI wird in solchen Dingen sicherlich immer besser. Aber ich denke, das ist das, was uns als Menschen noch auszeichnet, diese Kreativität. Also zumindest nicht kreativ im menschlichen Sinne. Also machen wir mal einen Strich drunter. Was kennzeichnet die menschliche Intelligenz? Also wir haben Kontextverständnis. Das kann die KI grundsätzlich auch. Sie kann Dinge in Zusammenhang setzen, aber sie versteht sie nicht. Wir haben ein Bewusstsein und auch das kennzeichnet uns Menschen aus. Wir haben Emotionen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist eine ganz andere Diskussion. Aber die KI basiert im Grunde genommen nur auf Mathematik. Viel mehr steckt da ja gar nicht hinter. Es ist nur Mathe. Schon komplizierte Mathe und mittlerweile auch auf einem Niveau, sodass die Mathematik, die dahinter steckt, oder die Ergebnisse der mathematischen Anwendungen nicht mehr nachvollziehbar sind für uns Menschen, also wenn es jetzt ans maschinelle Lernen geht, kommen wir nachher zu, dass man die Dinge dann nicht mehr nachvollziehen kann, sondern quasi rückwärts gerichtet versucht zu verstehen, was hat die KI eigentlich gemacht und wie interpretiert sie Daten. Die künstliche Intelligenz kann also statistische Muster verstehen ohne echtes Verständnis. Sie hat kein Bewusstsein, auch wenn da vor einigen Jahren einer der Entwickler bei Google gesagt hat, so jetzt haben wir eine Stufe erreicht, dass die KI ein Bewusstsein hat. Sie kann es sehr, sehr gut imitieren. Das ist so ein Thema Turing-Test, kommen wir gleich zu. Das ist aber, es wirkt nur so. Und noch schaffen wir es, sie an die Grenze zu bringen, was der nächste Schritt ist, der große Traum der Menschheit, dass wir eine sogenannte generalisierte KI haben, die also wirklich menschlicher Intelligenz sehr, sehr nahe kommt. Da sind wir aber tatsächlich noch nicht, auch wenn die ChatGPTs, also diese Large Language Models, was die Textgenerierung angeht, also das wirkt schon sehr, sehr menschlich. Aber das ist, wie gesagt, nur Statistik. So, also das heißt, also jetzt haben wir es mal versucht, so einigermaßen zu definieren. So richtig zufriedenstellend ist es nicht, weil es dann sehr schnell auch philosophisch wird und man verschiedene Blickrichtungen auf das Thema Intelligenz haben kann. Ich denke aber, wichtig ist festzuhalten, die KI versteht nicht, was sie tut. Sie setzt nur Dinge zusammen auf Basis von Wahrscheinlichkeiten. Das ist das, was da passiert. Wenn wir uns mal so ein bisschen die Geschichte angucken, denn ich denke, wenn wir jetzt entlang der Geschichte gehen, versteht man auch so ein bisschen, oder dann können wir auf die einzelnen Systeme eingehen, die KI ausmachen und wo wir auch heute stehen. Also angefangen hat es in den 1940er, 1950er Jahren, also auch mit Aufkommen der ersten Computer in den 1940er Jahren. Und damals dann in den 50er Jahren hat Alan Turing, also als einer der wichtigen Wegbereiter in der Informatik und in der künstlichen Intelligenz, die Frage formuliert, ob Maschinen denken können. Also wird damals der sogenannte Turing-Test definiert. Bei dem Turing-Test geht es im Grunde darum, kann ein Mensch unterscheiden, wenn er jetzt sich mit einem Bildschirm unterhält, also ob er jetzt schreibt oder spricht, mittlerweile geht es auch sprechen, ist die Frage, kann der Mensch entscheiden, ob das System hinter dem Bildschirm ein Mensch ist oder eine Maschine? Und Turing sagt, sobald der Mensch es nicht mehr unterscheiden kann, ob es dort menschliche oder künstliche Intelligenz ist, die reagiert, dann hat die KI den sogenannten Turing-Test bestanden. Das hat dann in den 1960er Jahren angefangen. Es gibt so die ersten Programme, ELIZA, das war so ein ganz einfacher Chatbot, der entwickelt worden ist, der so ein bisschen, psychologisch entwickelt werden soll. Also 1966 war das von Josef Weizenbaum, der Psychotherapeuten imitiert oder simuliert. Das heißt, man konnte sich mit diesem ELIZA-Chatbot schon unterhalten. Unterhalten heißt in dem Fall natürlich tippen. Und der hat da quasi aus der Antwort wieder eine Frage gemacht, ne? Wie man dazu bei so im Fernsehen bei so Psychologen erkennt oder Psychotherapeuten, die dann quasi die Antwort wieder als Gegenfrage zurückstellen und man dann, also das kann man sehr schnell austricksen, dieses System, aber im ersten Moment, wenn man es noch nie erlebt hat, denkt man, huch, das ist ja interessant, der steigt mit so einer einfachen allgemeinen Frage ein, die total offen ist und irgendwann man antwortet und aus der Antwort pickt er sich so ein paar Schlagworte rauspicken und fragt dann wieder danach. Das wirkt, wie gesagt, schon sehr echt, aber man kann das System natürlich sehr schnell überlisten und merkt, es ist sehr repetitiv. Vielleicht noch einen Schritt zurück. Wir waren jetzt schon in den 1960er Jahren, 1956 die Dartmouth Conference. Also das ist die Geburtsstunde des Begriffs der künstlichen Intelligenz, der Artificial Intelligence. Da gibt es so ein paar visionäre Wissenschaftler in den 1950er Jahren, die ja diese KI auf den Weg gebracht haben, Ich denke, den meisten sind die, also außerhalb der Informatik, sind so Leute wie John McCarthy, Marvin Minsky, Alan Newell oder Herbert Simon. Kein Begriff. Also das ist ähnlich wie in der Physik. Da kennt, also außerhalb der Physik kennt auch niemand Herrn Dirac. Feynman kann man vielleicht noch kennen, aber es gibt halt wirklich große Wissenschaftler in den Fachdisziplinen des 20. Jahrhunderts, die aber dann einfach außerhalb ihrer Fachdisziplin quasi nicht bekannt sind. So, und dann, also das waren so die ersten Anfänge. Man hat gedacht, oh, jetzt, das wird auch richtig gut und die Rechenleistungen waren da. Ja, und dann war so die erste Frage, in welche Richtung können denn jetzt diese KI gehen? Das war dann so in den 60er bis 1980er Jahren. Das waren also symbolische KI und Expertensysteme. So, da steigen wir jetzt mal ein. Also was ist eine symbolische KI? Symbolische KI heißt, das sind Systeme, die auf logischen Regeln und Symbolen basieren. Das heißt im Prinzip, wir übersetzen ein Problem in eine Sprache, die die Maschine versteht. Ich denke, das klassischste Beispiel ist ein Schachprogramm. Also man kann dem Schachprogramm die Regeln mitgeben. Wie kann jede Figur ziehen? Wie zieht ein Bauer ein Feld oder man von zwei Felder? Wie springt der Springer? Was macht der Läufer, der Turm, Dame, König? Was gibt es so an Sonderzügen, Rochade und was es so alles gibt? Also das sind logische Regeln. Die Aufgabe dieses Schachprogramms ist es dann natürlich, wenn es gegen den Menschen spielt und gewinnen soll, das Schachprogramm muss alle möglichen Züge berechnen von allen Figuren, und das wird sehr schnell sehr kompliziert, um dann den besten Zug herauszufinden. Da reicht natürlich nicht nur ein Zug im Voraus, sondern man muss dann natürlich berechnen, also der Computer sagt, ich ziehe jetzt den Bauern zwei Felder vor, was macht dann mein Gegner? Und so muss man dann 1, 2, 3, 4 Züge im Voraus berechnen. Das wird natürlich, wenn man das Brute Force macht, also wirklich ganz brutal alle Varianten durchprobiert, braucht man eine immense Rechenleistung. Aber das ist so die Idee von symbolischer KI. Vorteil ist, sie ist hundertprozentig nachvollziehbar. Man weiß zu jedem Zeitpunkt, was diese KI dann macht. Also auch wenn sie jetzt vielleicht den Namen KI so richtig verdient hat. Aber sie ist vollständig nachvollziehbar für uns und auch interpretierbar. Problem ist natürlich, auf der anderen Seite, sie kommt bei komplexen Aufgaben sehr schnell an die Grenzen. Denn also das Schachprogramm, das müssen wir dann programmieren. Und ja, dann kann das Programm Schach spielen. Aber Dame kann es nicht oder Tic-Tac-Toe auch nicht. So, das heißt, da brauchen wir ein neues System. Und das ist natürlich jetzt so die Aufgabe oder die Idee. Wäre doch gut, wenn es eine KI gibt, die einfach alle diese Spiele spielen kann. Aber wir brauchen für jedes dieser Spiele tatsächlich eine Abfolge von logischen Regeln. Also Schach schon sehr kompliziert. Ein Schritt zurück, das hat man dann in den 1950er Jahren schon gemacht. Dame. Also das ist ja dann einfach nur auf den Schachfeldern, auf Schwarz oder nur auf den Weißen, wo man dann immer diagonal ein Feld oder mehrere Felder hüpfen kann. Das hat man in den 1950er Jahren gehabt. Schach war einfach noch zu kompliziert und deutlich zu komplex. So, dann stellte man fest, naja, also so richtig gut läuft es nicht. Die Phase in der Geschichte nennt sich dann, wird dann gerne als KI-Winter bezeichnet, einfach weil Forschungsprogramme, die aufgelegt wurden, deutlich zurückgefahren wurden, weil einfach die Fortschritte nicht so gut waren, wie man sich das so ein bisschen erhofft hatte. Was dann als zweites kam, die zweite Phase waren dann sogenannte Expertensysteme. Das war dann so in den 1980er Jahren. Das waren, ja, also ich weiß nicht, ob man da KI-Programme zu sagen kann, aber halt Programme, die auf fest kodiertem Expertenwissen basierten. Also Wissen und dann im Grunde, wenn dann Regeln, ne? Also so mal als Arzt oder als Biologe, ne? Man kann ja dann, wenn ich sage, ich möchte irgendwelche Pflanzen bestimmen, dann kann ich natürlich dann irgendwelche Parameter definieren, was quasi die Durchmesser der Blüte angeht, die Farbe der Blüte, und anhand von Entscheidungsbäumen kann ich dann entscheiden, ist das jetzt ein Gänseblümchen oder eine Rose?
Für uns als Mensch total einfach. Für einen Computer wahnsinnig schwierig. Und wir sind da jetzt noch nicht bei Bilderkennung, sondern wir geben quasi dem Computer dann, den Durchmesser der Blüte, sagen die Farbe und auch anhand dieser Entscheidungsregeln, dieser Wenn-Dann-Bedingungen, also von regelbasierten Systemen, kann man eine Entscheidung treffen. Also interessant für die Medizin, wenn man medizinische Diagnosen hat, dort anhand dieser Diagnose, Abfolge, kennt man so ein bisschen vom Arzt, wenn man zum Hausarzt geht und sagt, ich bin krank, dann stellt er halt ein paar einleitende Fragen und ordnet einen sofort ein, hat man jetzt Grippe oder Magen-Darm, man sieht man natürlich auch oder hört man, aber so können Ärzte sehr schnell kategorisieren, also A, ist es lebensbedrohlich kritisch oder ist der Patient nur leicht krank und in welche Richtung kann eine Medikation gehen von nur leg dich mal ins Bett und isst eine Hühnersuppe, dann wärst du auch wieder gesund, wenn du eine Grippe hast, bis hin zu, wir müssen wirklich eine Medikation ansteigen. Und das ist so ein bisschen die Idee, dass wir dann mit diesem Expertensystem, dass die KI das machen kann und dann den Arzt irgendwie unterstützen kann oder halt auch Ingenieure, wie auch immer, was man jetzt da sich so überlegen kann. Anderer oder ähnlicher Schritt waren dann diese Agentensysteme, nennt man die. Da geht es im Prinzip um Systeme, die autonom Entscheidungen treffen können. Das ist so ein bisschen, ja, oder das ist so die Idee. Ne? Man denkt so an Roboter, die vollkommen selbstständig mit der Umgebung interagieren können. Ne, die also durch ein Lager fahren können und dann durch Sensoren Hindernisse schon zum Beispiel erkennen. Das ist so ein bisschen die Idee bei so einem Agentensystem. Gehört auch so, ich sag mal, ganz grob, wenn man es mal so einordnet, mal in diese Expertensystem-Kategorisierung. Aber wir sind jetzt noch in den 1980ern. Das ist anders als das, was wir heute unter Agentensysteme verstehen. Mit der heutigen KI, die also eine andere Basis hat, gibt es da auf jeden Fall deutlich mehr Möglichkeiten. Aber so in den 1980ern war das so die Idee, dass wir also als Beispiel diese Roboter haben, die also sich in so einer Lagerhalle bewegen können und dann auf Hindernisse reagieren können. Das ist so ein bisschen die Idee. Ja, das war so der Ansatz und danach ging es dann los, dass das maschinelle Lernen aufkam, gab halt verschiedene Ansätze, wie man das dann umsetzen konnte. Also liegt natürlich auf der einen Seite immer da, hängt damit zusammen, dass die Rechenleistung halt immer stärker geworden ist und das Mooresche Gesetz. Dass sich also die Rechenkapazität alle 18 Monate dann ungefähr verdoppelt. Das heißt, wir haben, und das beobachten wir seit den 1950er Jahren, die Rechenleistung wird einfach, also wächst weiter. Und das macht natürlich dann also immer komplexer werdende Aufgaben möglich. Also, was war jetzt die Idee? Also, das sind so die beiden Dinge, die wir auch heute in deutlich komplexerer Form auch einsetzen und dann noch als KI interpretieren, das maschinelle Lernen und die neuronalen Netze. Fangen wir erstmal an mit dem maschinellen Lernen. Auch das ist eine Sache, dass die Grundlagen kennt man auch schon seit den 1950er Jahren. Da geht es im Prinzip um, verschiedene Lernen. Strategien, wie kann ein KI-System, ein Computer lernen? Da gibt es also drei verschiedene Arten. Einmal das sogenannte überwachte Lernen, dann das unüberwachte Lernen und dann das sogenannte Reinforcement Learning. Und auch das ist alles so ein bisschen angelehnt an, wie lernt der Mensch? Das ist so der Ansatz. Was haben wir für Beispiele? Also sortieren wir es mal. Überwachtes Lernen heißt also, das setzt man vor allem bei Bildern ein, dass man der KI Bilder gibt und ihr sagt, was sie darauf erkennt. Ist das ein Hund oder ist das eine Katze? Das heißt, man braucht so ein Labeling, will ich das mal nennen. Das heißt also, wir müssen der KI sagen, was das ist und dann durch eine, man kennt die richtige Antwort und bringt das der KI oder dem Computer entsprechend bei. Das ist so quasi, es gibt sofort ein direktes Feedback. Also bestes Beispiel sind Bilder, dass ich also Bilder habe, die dann sogenannte Tags haben. Also da ist eine Katze drauf, das ist auch eine Wiese, im Hintergrund ist blauer Himmel, so und diese Dinge. Wenn man das jetzt nicht nur mit einem, 10 oder 100 Bildern macht, sondern mit Millionen von Bildern, schafft es die KI anhand der Analyse der Pixel, ne, das kommt ja noch dazu, kommen wir gleich im Detail drauf, ist sie dann in der Lage, dieses Bild zu verstehen und dann zu erkennen, wenn ich diese Pixelverteilung habe, dann ist das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Hund, weil er das durch dieses Supervised Learning gelernt hat. Das Unsupervised Learning, also unüberwachtes Lernen, das funktioniert anders. Da geht es um das Auffinden von Mustern in dem in Daten, die man bereitstellt. Also das heißt, wenn wir jetzt das mit den Bildern machen würden, wird das schwierig werden, denn wir geben einfach 1 Million Bilder und sagen wir nicht, was drauf ist. Dann kann die KI niemals verstehen, was ein Hund oder was ein Pferd oder was eine Katze ist. Bei diesem unüberwachten Lernen geht es eigentlich darum, dass die KI aus einer Datenmenge selbstständig Muster erkennt, Strukturen erkennt, ohne zu wissen, was dahinter steckt. Also das kennt man, also Beispiel halt bei Daten, die wir im Internet hinterlassen, wenn wir einkaufen. Oder auch im Laden einkaufen. Das heißt also, anhand unseres Kaufverhaltens, wenn dann noch hinterlegt ist, Geschlecht, Alter, Uhrzeit und so weiter, kann die KI erkennen, welche Werbemaßnahmen besser funktionieren. Das heißt, sie findet Muster in ungelabelten Daten. Man kann also dann Kundengruppen clustern. Das geht auch mit medizinischen Daten. Thema Ethik und so weiter blenden wir in dieser Folge komplett aus. Da will ich gar nicht drauf eingehen, was das jetzt bedeutet. Aber man kann halt von Krankheits- oder von Daten aus der Medizin natürlich wahnsinnig viel interpretieren, dass man sogar im Vorfeld vielleicht Krankheiten erkennen kann anhand von, Veränderung im Puls, der Schrittgeschwindigkeit und so weiter. Also Muster, die wir als Mensch auch so nicht erkennen, kann die KI identifizieren. Sie findet Ähnlichkeiten, Auffälligkeiten, Abweichungen und kann dann also Gruppen clustern, kann dort dann auch das Interesse dann der Industrie gezielt zum Beispiel Werbung schalten. Und die dritte Art des maschinellen Lernens ist das Reinforcement Learning, also Lernen durch Belohnen und Bestrafen. Ja, so ein bisschen von Menschen oder auch Tieren. Ne? Also wenn der Hund irgendwie beim Kommando Sitz dann auch Sitz macht, dann kriegt er halt ein Leckerli. Ne? Das ist also eine Belohnung, umgekehrt auch die Bestrafung, wie auch immer das jetzt erziehungswissenschaftlich sinnvoll ist. Da gibt es tatsächlich, also im maschinellen Lernbereich, zwei ganz prominente Beispiele. Einmal tatsächlich eine mechanische Maschine, die Tic-Tac-Toe spielen lernt. Nur Tic-Tac-Toe kennt jeder, wir haben 9 Felder und die Maschine fängt immer an. Und tatsächlich, das ist auch aus den 1960er Jahren mit einer Maschine bestehend aus Streichholzschachtel mit farbigen Perlen drin. Man gibt quasi den 9 Feldern beim Tic-Tac-Toe eine Farbe und dann im ersten Zug gibt es 3 mögliche Varianten. Wir haben zwar 9 Felder, aber durch die Symmetrie des Feldes gibt es eigentlich nur 3 mögliche Startpositionen. Die Maschine kann in die Mitte setzen, die Maschine kann in die Ecke setzen, egal welche der 4 Ecken, sagen wir einfach immer oben links. Wenn nicht, drehen wir das Spielfeld so, dass also die KI immer oben links hinsetzt. Oder sie kann an die Seite setzen. Auch da gibt es 4 Seitenfelder, aber auch da können wir so drehen, dass wir immer oben in das mittlere der 3 Felder setzen. So, da haben wir 3 Varianten. So, die KI wählt jetzt zufällig aus diesen 3 Feldern aus. Das ist quasi, wenn die Maschine untrainiert ist. So, und jetzt sind wir als Mensch dran und wir reagieren. Das heißt, abhängig davon, ob die KI jetzt in die Ecke, an die Seite oder in die Mitte setzt, setzen wir unseren Kreis. Die KI macht den Kreuz, wir machen den Kreis. So, und jetzt abhängig jetzt von den Möglichkeiten, die es dann gibt. Also wenn Beispiel KI setzt in die Ecke, dann setzen wir in die Mitte. So, und jetzt hat die KI wieder mehrere Möglichkeiten. Da sind noch 7 Felder frei, wobei auch da gibt es gar nicht so viel, sind nicht 7 freie Felder, sondern durch die Symmetrie können wir wieder einige Felder reduzieren, damit die Komplexität nicht so groß ist, denn KI oben links, wir in die Mitte, dann ist egal, ob die KI unten links oder oben rechts setzt, das ist das Gleiche. Wir können es ja wieder entsprechend drehen. Wenn es schon ein bisschen kompliziert, muss man sich jetzt mal vor Augen führen. Aber jetzt haben wir halt verschiedene Varianten und auch da wählt die KI zufällig aus, wie macht sie das oder wie geht dieses Haptische, dieses als Maschine und jetzt nicht mit dem Computer. Ich bastel mir so kleine Schachteln, Streichholzschachteln oder Schuhkartons und alle Varianten, für jede Variante, die jetzt möglich ist, gibt es quasi eine Schachtel, in der farbige Perlen drin sind, die ich dann, also die dieser dem möglichen Zug der Maschine widerspiegeln. So, das heißt also, wenn wir jetzt in die Mitte setzen, kann die KI also aus verschiedenen Positionen wählen und diese Positionen werden repräsentiert durch farbige Perlen oder farbige Klötze, Legosteine, was auch immer. Und dann zieht die KI, wir sind dann wieder als Mensch dran, haben den vierten Zug und abhängig dann, wie das Bild dann aussieht, gibt es dann wieder Varianten und das wird nämlich dann immer komplizierter, wie viele Möglichkeiten es dann da gibt. Auch durch die Symmetrie kann man einiges reduzieren. Und wir müssen quasi für alle Varianten müssen wir Schachteln vorbereiten. So, jetzt spielen wir bis zum Ende und entweder gewinnt die Maschine oder wir als Mensch gewinnen oder es ist unentschieden. So, und jetzt zurück zum Reinforcement Learning. Da geht es jetzt darum, wenn die Maschine gewinnt, war die zufällige Wahl dieser farbigen Perlen gut, weil sie zu einem Sieg geführt haben. Das heißt, wir müssen sie belohnen. Wie belohnen wir sie? Damit sie häufiger diese Zugfolge macht, weil die offensichtlich gut war. Wir geben in diese Schachteln die farbigen Perlen rein, die zu diesem Zug geführt haben. Wenn die Maschine unentschieden gespielt hat, ist das ganz okay. Dann gibt es so eine leichte Belohnung. Hat sie verloren, nehmen wir diese farbigen Perlen und entfernen sie aus den Schachteln, damit sie, wenn wir nochmal neu spielen und die gleiche Zugfolge hätten, diese Zugfolge etwas unwahrscheinlicher ist. In einer Schachtel sind erstmal mal Start, Feld ist leer, gibt es 8 farbige Perlen in Rot, Gelb und Grün. Also wir haben 3 Möglichkeiten, also 3 Farben. Das heißt, wenn sie jetzt beim ersten Mal verliert, nehmen wir ihr eine rote Perle weg, weil sie verloren hat gegen uns. So, und so spielen wir jetzt einmal, zweimal, 10-mal, 100-mal, 1000-mal. Das ist natürlich, wenn wir es mechanisch machen, dauert es ein bisschen. Da gibt es fertige Computerprogramme. Kann ich mal so einen Link in die Shownotes packen. Wer das mal selber ausprobieren möchte, ganz schnell am Rechner, im Webbrowser. Das heißt, also, so trainieren wir die Maschine. Das verstehen wir. Ne? Wenn sie gut spielt, verstärken wir diese Zugfolge. Wenn sie verliert, reduzieren wir die Wahrscheinlichkeit. Deswegen vorhin mal ein Hinweis, es ist alles nur Mathematik. Für Tic-Tac-Toe kann man das super verstehen. Und irgendwann ist die Maschine, wenn man also 1000, 10.000 Mal gespielt hat und sie gut trainiert, verliert die Maschine nicht mehr. Wenn wir schlecht spielen, gewinnt sie. Ansonsten, wenn beide sehr gut sind oder wissen, wie es geht, gibt es immer nur Unentschieden. Und das ist halt die begrenzte Möglichkeit, die man beim Tic-Tac-Toe hat. Ähnliches hat man jetzt mit dem asiatischen Spiel Go gemacht. Da war so das Ansehen, oh, das kann die Maschine gar nicht lernen. Das ist so kompliziert, weil die Möglichkeiten nochmal viel, viel komplexer sind als beim Schach. Und tatsächlich hat aber Google es geschafft, bei AlphaGo durch dieses Reinforcement Learning, also verstärkendes Lernen, eine Maschine zu trainieren, den Computer zu trainieren, dass die Maschine den weltbesten Go-Spieler besiegen konnte. Und das war auch sehr so ein Aha-Erlebnis, der dann auch durch die Presse ging, auch wenn jetzt hier in unserer westlichen Welt Go jetzt nicht so bekannt ist. Aber das war schon im positiven Sinne erschreckend zu sehen, dass also die Maschine in der Lage ist, selbst so ein sehr komplexes Spiel zu lernen. Und zwar nicht wie beim Schach durch Regeln, sondern nur die Grundregeln. Und dann hat die KI quasi mit sich selbst gespielt und so lange gespielt, bis sie Züge gemacht hat, die auch der Mensch in seinem Leben nicht gemacht hat. Also da hat sogar der Mensch von profitiert, weil es neue Zugvarianten gibt, die der Mensch sonst gar nicht gemacht hätte, weil es einfach völlig untypisch war. So, dann, was kam danach? Oder die nächste Stufe, nicht danach, sondern die nächste Stufe sind dann die neuronalen Netze. Das ist so das, was jetzt heute auch, ich sag mal, der Stand ist. Also maschinelles Lernen auf der einen Seite und dann die neuronalen Netze. Das, was wir heute kennen, sind dann halt diese mit diesen Large Language Models dann diese komplexen oder sehr komplexe, sehr tiefe neuronale Netze oder Deep Learning. Heißt also, es sind sehr komplexe neuronale Netze. Was ist die Grundidee? Um zu lernen, ja, wir bauen das menschliche Gehirn nach. Das heißt, wir haben Neuronen, die miteinander verbunden sind und die, und zwar unterschiedlich stark. Das ist ja im menschlichen Gehirn auch. Wenn wir was lernen, werden die Neuronen miteinander verbunden und das, was viel benutzt wird, das wird dann verstärkt. Dort können dann die Impulse, die Signale besser von getrieben werden. Oder es gibt Bereiche, die einfach dann, ich sag mal, Anführungszeichen verkümmern. Naja, und das ist so die Idee bei den neuronalen Netzen. Das ist ein, im Prinzip ist es ein mathematisches Modell, bei dem am Anfang also Inputdaten kommen. Das heißt, wir haben so die Eingabeschicht. Dann haben wir 1, 2, 3 Schichten mit einer bestimmten Anzahl an Neuronen, die miteinander verknüpft sind. Und am Ende gibt es eine Entscheidung. Also ganz einfach, weiß ich, die KI soll entscheiden, ob ein Bauteil innerhalb der Toleranzgrenzen ist. Da haben wir also Länge, Breite, Höhe. Und anhand dieser drei Kriterien kann dann die KI lernen, das Bauteil ist gut oder schlecht. Also am Ende steht eine Entscheidung gut, schlecht. Was dann intern passiert, wie die KI das verknüpft, das spielt tatsächlich gar keine Rolle. Für uns entscheidend ist dann nur diese Blackbox von links, von stecken wir die drei Größenlänge, Breite, Höhe rein und rechts kommt die Entscheidung gut oder nicht gut. Also Bereich Qualitätssicherung zum Beispiel. Auch da müssen wir das System trainieren und dann testen mit vielen Daten, um zu erklären, wie es dann was gut und schlecht ist. Also die KI macht also im Hintergrund, das sind mathematische Berechnungen, also Matrix-Multiplikationen, da werden Vektoren verknüpft, ne? Deswegen muss man in dem Bereich dann ein bisschen lineare Algebra können. Dann auch der Weg, wie man dann dieses neuronale Netz in der Trainingsphase verbessert. Also wie schaffe ich es dann, diese Verknüpfung zwischen diesen einzelnen Neuronen, also diesen Verknüpfungspunkten zu verstärken oder zu abzuschwächen. Das funktioniert dann durch eine sogenannte, ja, also dass man das System wieder rückwärts läuft und dort Verbesserungen macht über entsprechende Gradienten. Also guckt, wie groß war die Abweichung von meinem Zielwert, weil ich, der kann ich natürlich sagen muss, das ist ein gutes und das ist ein schlechtes Bauteil. Das muss ich ja dann wieder rückführen in das System und damit kann ich dann schrittweise das neuronale Netz verbessern. Also Backpropagation heißt das dann in der Fachsprache. Das heißt, wir müssen dann das neuronale Netz muss beim Training also diese Gewichtung entsprechend anpassen und wird damit immer besser und liefert dann immer eindeutige Ergebnisse. Und es sind dann die Wahrscheinlichkeit, dass es ein falsch positives Ergebnis gibt, wird halt immer kleiner. Ja, und dann die nächste Stufe ist dann das sogenannte Deep Learning. Das ist jetzt das, was heutzutage auch in der Regel mit der KI verbunden wird, dass wir einfach wahnsinnig komplexe neuronale Netze haben. Also es reichen bei vielen Anwendungen wenige Schichten, 2, 3, 5 Schichten. Also kann man jetzt übertreiben, aber hängt auch von der Datenmenge, von der Datenart ab und von der Fragestellung. Beim Deep Learning wird es einfach viel komplexer. Es sind wahnsinnig viele Schichten. Das sind so diese tiefen Netze. Liegt einfach daran, wir haben einfach die Rechenpower, um diese neuronalen Netze immer komplexer zu machen. Und das sind jetzt auch die Systeme, die zum Beispiel ein ChatGPT nutzt oder die Bildgeneratoren, weil die einfach wahnsinnig viele Daten verarbeiten müssen. Das heißt, die lernen mit Milliarden und Billionen von Datensätzen, verknüpfen das und lernen dabei, wie sie Wortsilben zusammensetzen müssen. Auch das ist am Ende nur eine Wahrscheinlichkeit. Das heißt, am Ende ist es immer noch eine ja, Mathematik, die dahinter steckt. Weil er sagt, also Sprache erlernt anhand von Milliarden von Dokumenten in allen möglichen Sprachen, lernt die KI oder lernt das neuronale Netz, welche Worte oder Silben hintereinander kommen, mit welcher Wahrscheinlichkeit, in welchem Kontext. Und das ist halt dann ein tiefes neuronales Netz. Am Ende ist es immer wieder nur eine Wahrscheinlichkeit. Bei der Bilderkennung entsprechend, also auch da geht es dann los von einzelnen Pixeln, dass dann Kanten erkannt werden in den nächsten Schichten und dann aus den Kanten dann Objekte werden, sodass man dann bei der Bilderkennung, das funktioniert ja heute in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, und das, also jedes Smartphone macht das ja mittlerweile in der Bildergalerie, erkennt es ja Leute wieder. Das heißt also, auch das einfach durch das Training mit solchen Bildern ist die KI in der Lage, Muster zu erkennen in Bildern aufgrund der Einfärbung der Pixel. Und wenn man überlegt, ne, also ein Bild sind ja nicht nur 10x10 Pixel, sondern im Megapixelbereich, und jedes Pixel hat dann einen bestimmten Farbcode und die muss man miteinander verknüpfen. So, deswegen Deep Learning, weil es einfach sehr komplexe neuronale Netze sind, die dort zusammenkommen. Ja, also das ist tatsächlich so auf der einen Seite die Geschichte, aber auch so die Entwicklung, die wir gemacht haben. Problem bei diesen tiefen neuronalen Netzen und tiefen Netzen ist, die kann man nicht mehr nachvollziehen. Also da ist für uns als Mensch nicht mehr nachzuvollziehen mathematisch, wie die KI das Ergebnis produziert hat, wenn wir einen bestimmten Input machen. Also bestes Beispiel, wenn man mit so einem Large Language Model wie ChatGPT oder Copilot oder Gemini oder wie sie alle heißen, mal rumgespielt hat, Eingaben, und es kommen unterschiedliche Antworten raus. Und es ist nicht klar, wie das funktioniert. Das heißt, das ist auch so eine Forschungsrichtung, die sich jetzt gerade neu entwickelt, quasi empirische Forschung. Wie macht die KI das? Also können wir im Nachgang verstehen, was sie tut, wie sie zur Entscheidung gekommen ist? Denn das ist so ein bisschen das Gefühl, dass die KI jetzt eine eigene Intelligenz entwickelt, weil sie zu einer Entscheidung kommt, die wir als Mensch nicht mehr nachvollziehen können und die wir als Mensch auch ja nicht mehr berechnen können. Das hat so, oder man hat so den Eindruck, dass man da so ein bisschen die Kontrolle verliert über die Maschine, weil sie plötzlich Dinge selbstständig tut. Und das ist ja ein ungutes Gefühl. Und jetzt muss man nicht verstehen, was kann man da machen? In welche Richtung kann es jetzt gehen? Ja, also das zum Einstieg, also ein bisschen Geschichte und zu den Grundlagen, ohne jetzt zu tief in die Anwendung zu gehen oder in die Mathematik, die dahinter steckt. Denn tatsächlich, wenn man da jetzt tiefer einsteigen will, geht es nur noch mit der Mathematik, die man dann braucht, um solche Systeme aufzusetzen. Und jetzt daraus entstehen natürlich auch ganz neue Fragen. Also wie sieht das mit dem Thema Datenschutz aus? Mit den Daten, die ich da reinstecke zum Training, will ich das überhaupt? Was ist mit Ethik? Wenn die KI jetzt Entscheidungen trifft, die ethisch schwierig sind, also im medizinischen Bereich oder also im autonomes Fahren in einem Auto, kann die KI ja viel schneller entscheiden als wir Menschen. Wo sind da die Grenzen? Was muss noch der Mensch machen? Weil wir, wenn die Maschine eine Entscheidung trifft, die nicht gut ist, wer haftet denn dann dafür? Wer muss denn ins Gefängnis? Die Maschine, der Programmierer, die Firma, die das gebaut hat? Also, das sind so Fragen, die will ich jetzt hier nur anreißen. Es geht um die Erklärbarkeit, habe ich ja gerade schon drüber gesprochen, und Transparenz. Es geht um das Thema Bias und Fairness, denn tatsächlich, und das beobachtet man, das kann man untersuchen und auch sehr schnell zeigen, die KI kann sehr schnell auch rassistisch werden. Also wenn man einem Bildgenerator sagt, zeige mir eine erfolgreiche Person, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es ein junger, weißer Mann ist. Wenn ich sage, generiere mir ein Foto von einer armen Person, ist es sehr häufig, sind es Afroamerikaner. Weil die KI aus den Trainingsdaten gelernt hat, Afroamerikaner gehören mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu einer ärmeren Bevölkerungsschicht, und in der Idealvorstellung einer erfolgreichen Person ist es sehr häufig ein junger, weißer Mann, selten Frauen. Und das ist so ein Bias, den wir so im Alltag haben, ne, so dieser Alltagsrassismus, wie man ihn so landläufig nennt, den haben wir natürlich dann auch oder bringen wir auch der KI bei. Das muss natürlich die Voraussetzung, so hat natürlich sein, dass die KI unabhängig ist und nicht wertend ist. Also das gibt es Unternehmen, die einfach versucht haben, Bewerbungsprozesse an die KI zu übergeben. Wenn die einfach wahnsinnig viel Bewerbung bekommen, wollen die halt Entscheidungsprozesse auslagern, damit es schneller geht. Und da hat man festgestellt, die KI wählt in dem Moment so aus, dass das rassistisch ist. Dass Weiße bevorzugt werden. Das ist beispielsweise in den USA hat man diese Beobachtung gemacht. Und also die Frage, dass das soll ja nicht das Ziel sein, das kann nicht das Ziel sein, wenn wir eine Maschine haben wollen. Die soll ja völlig emotionslos entscheiden. Wir wollen die besten Auswahl. Und trotzdem kommt durch die Trainingsdaten, weil in den Daten dieser Bias drin ist, ein zentrales Problem, dass man dort bei Farbigen die Wahrscheinlichkeit immer höher ist, ja, die werden vielleicht dann doch eher mal bei der Polizeikontrolle rausgehoben oder bei beim Grenzübertritt. Ja, weil die KI, wenn die solche Entscheidungen unterstützt, entsprechend ist, vortrainiert. Das heißt, sie spiegelt das wieder, was wir mit reingeben. Also das ist eine große Herausforderung, soll jetzt hier nur angeteasert werden. Da kann man mal drüber nachdenken, was das so bedeutet. Mal selber ein paar Dinge ausprobieren und sich dann mal hinterfragen, was ist eigentlich eine faire KI? Gut, also fassen wir zusammen. KI wird in der Form, wie wir sie jetzt kennen, nicht mehr weggehen. Ganz im Gegenteil, sie wird alle Lebensbereiche durchdringen. Das ist Fluch und Segen, wie so oft bei neuer Technologie immer gleich. Die Hoffnung auf diese generalisierte künstliche Intelligenz, die einfach menschliche Intelligenz erreicht. Also da ist, wenn man da mit den verschiedenen Experten spricht, na, da sind wir dann doch eher noch ein bisschen weiter weg, auch wenn vieles so wirkt und jetzt gerade so ein Hype entsteht. Das wird wahrscheinlich auch wieder so eine Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es immer wieder so eine KI-Delle gibt. Vielleicht ist es nicht so eine Riesendelle, wie wir sie in den 50er oder Ende der 60er Jahre hatten. Aber es ist, ja, man darf halt nicht vergessen, die KI ist ein Werkzeug, die weder positiv noch negativ ist, sondern wir als Menschheit entscheiden, wie wir sie einsetzen. Wir können damit ziemlich viel Blödsinn machen, wir können aber auch sehr viel Gutes tun. Ich denke, so der nächste große Schritt, das ist so diese, also wird wahrscheinlich so Agenten sein. Das heißt also, KI-Systeme, die spezialisiert ein Problem sehr gut lösen können. Beispiel ist, man sagt der KI, ich will nächstes Jahr im Sommerurlaub eine Rucksacktour durch Vietnam machen, so, und mach mal, so, die KI kennt mich, was ich so für Vorlieben habe, will ich Zelt, will ich Hotel, will ich Auto, will ich Bus, will ich laufen, und die macht einfach, sie kann einfach alles buchen, so, das sind so Dinge, also auch KI, die dann programmieren kann, das heißt, eine KI, die eine komplexe Aufgabe selbstständig lösen kann, so die ersten Ansätze gibt es jetzt schon, in diesen Large Language Models. Aber das wird wahrscheinlich so der Weg sein, dass also spezifische Aufgabenstellungen durch entsprechende Trainingsdaten dann bereitet werden und dem Menschen dann Arbeit abgenommen werden kann. Das ist so das, was so der nächste größere Schritt sein wird. Gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Sie bleibt, sie geht nicht mehr weg und ist allgegenwärtig, da muss man jetzt keine Angst haben, aber mit dem nötigen Respekt entsprechend drangehen. Nächste Woche geht es dann wieder weiter. Da spreche ich wieder mit Christian Kamelort und in 2 Wochen kommt dann quasi die 2. Folge zu unserer kleinen Exkursion in die Welt der künstlichen Intelligenz. Da gibt es mal so ein paar Anwendungsbeispiele. Auch die sind jetzt, ja, ich sag mal, aus meinem Alltag, Hochschule, ich sag mal, Anwendung in Unternehmen, Grenzen der Anwendung in Unternehmen, in Gesprächen, die ich dann auch geführt habe mit Unternehmensvertreterinnen und Unternehmensvertretern in dem Bereich. Das diskutieren wir dann in 2 Wochen, was da heute geht, welche Systeme es heute gibt, was man da so nutzen kann. Auch das ist eine völlig subjektive Auswahl an Tools. Aber gibt vielleicht mal so einen Eindruck, um ja einfach einer größeren Menge an Leuten einfach die Sorge zu nehmen, diese Systeme zu benutzen, einfach damit mal rumzuspielen. Denn ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man mal anfängt, mit diesen Systemen zu spielen, was sie heute können. Und wo sie einem helfen können im
Tagesgeschäft oder in der täglichen Arbeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.